Die Sonne stand schon hoch am Himmel, als der Fremde die Prinzessin aus ihrem totenähnlichen Schlaf weckte. Er hatte die wahren Unsterblichen, die Elemente, zum Schweigen gebracht. Die Prinzessin und der Fremde begannen zu reden, wie von alters her, und wenn einer redete, lächelte der andere. Sie sagten sich Helles und Dunkles. Das Hochwasser war gesunken, und ehe die Sonne unterging, hörte die Prinzessin ihren Rappen aufstehen, schnauben und durch das Gebüsch traben. Sie erschrak bis in ihr tiefstes Herz und sagte: »Ich muss weiter, ich muss noch den Fluss hinauf, komm mit mir, verlass mich nie mehr.« Aber der Fremde schüttelte den Kopf und die Prinzessin fragte: »Musst du zu deinem Volk zurück?« Der Fremde lächelte: »Mein Volk ist älter als alle Völker der Welt und es ist in aller Welt verstreut.« »So komm doch mit«, rief die Prinzessin, vor Schmerz und Ungeduld, aber der Fremde sagte: »Geduld, hab Geduld, denn du weißt ja, du weißt.« Über Nacht hatte die Prinzessin das zweite Gesicht bekommen und darum sagte sie unter Tränen: »Ich weiß, wir werden einander wiedersehen.« »Wo?«, fragte der Fremde lächelnd. »Und wann? Denn wahr ist der endlose Ritt.« Die Prinzessin sah auf die erloschene, welkende Blume, die auf dem Boden liegen geblieben war, und sagte, die Augen schließend, auf der Schwelle des Traumes: »Lass mich sehen.« Langsam begann sie zu erzählen. »Es wird weiter oben am Fluss sein, es wird wieder Völkerwanderung sein. Es wird in einem anderen Jahrhundert sein. Lass mich raten. Es wird mehr als 20 Jahrhunderte später sein. Sprechen wirst du wie die Menschen, Geliebte. Was ist ein Jahrhundert? Fragte der Fremde. Die Prinzessin nahm eine Handvoll Sand und ließ ihn rasch durch die Finger laufen. Sie sagte, so viel ungefähr sind 20 Jahrhunderte. Es wird dann Zeit sein, dass du kommst und mich küsst. Dann wird es bald sein, sagte der Fremde. Sprich weiter. Es wird in einer Stadt sein, und in dieser Stadt wird es in einer Straße sein, fuhr die Prinzessin fort. Wir werden Karten spielen, ich werde meine Augen verlieren, im Spiegel wird Sonntag sein. Was sind Stadt und Straße? Fragte der Fremde betroffen. Die Prinzessin geriet in Staunen und sagte, aber das werden wir bald sehen. Ich weiß nur die Worte dafür, doch wir werden es sehen. Wenn du mir die Dornen ins Herz treibst, vor einem Fenster werden wir stehen, lass mich ausreden. Es wird ein Fenster voller Blumen sein, und für jedes Jahrhundert wird eine Blume dahinter aufgehoben sein. Mehr als 20 Blumen. Daran werden wir erkennen, dass wir am richtigen Ort sind, und es werden die Blumen alle wie diese Blume hier sein. Die Prinzessin schwang sich auf ihren Rappen, sie ertrug die Wolken nicht mehr, denn der Fremde entwarf schweigsam seinen und ihren ersten Tod. Er sang ihr nichts mehr zum Abschied, und sie ritt ihrem Land mit den blauen Hügeln entgegen, das in der Ferne auftauchte, in einer fürchterlichen Stille, denn er hatte ihr den ersten Dorn schon ins Herz getrieben. Und inmitten ihrer Getreuen im Burghof fiel sie blutend von ihrem Rappen. Sie lächelte aber und lallte im Fieber. Ich weiß, ja, ich weiß. Ein Tag wird kommen, an dem die Menschen schwarz-goldene Augen haben. Sie werden die Schönheit sehen, sie werden vom Schmutz befreit sein und von jeder Last. Sie werden sich in die Lüfte heben, sie werden unter die Wasser gehen, sie werden ihre Schwielen und ihre Nöte vergessen. Ein Tag wird kommen, sie werden frei sein, es werden alle Menschen frei sein, auch von der Freiheit, die sie gemeint haben. Es wird eine größere Freiheit sein, sie wird über die Maßen sein, sie wird für ein ganzes Leben sein. Ein Tag wird kommen, an dem die Menschen die Savannen und die Steppen wieder entdecken, hinausströmen werden und sie und ihre Sklaverei ein Ende machen. Die Tiere werden unter der hohen Sonne zu den Menschen treten, die frei sind, und sie werden in Eintracht leben, die Riesenschildkröten, die Elefanten, die Wisente und die Könige des Dschungels und der Wüste werden sich mit den befreiten Menschen vereinbaren, sie werden aus einem Wasser trinken, sie werden die gereinigte Luft atmen, sie werden sich nicht zerfleischen, es wird der Anfang sein, es wird der Anfang sein für das ganze Leben. Einmal werden alle Frauen goldene Augen haben, sie werden goldene Schuhe und goldene Kleider tragen, und sie kämmte sich ihr goldenes Haar. Sie raufte sich, nein, und im Wind wehte ihr goldenes Haar, als sie auf ihrem Rappen die Donau hinaufritt und nach Rätien kam. Ein Tag wird kommen, an dem die Frauen rotgoldene Augen haben, rotgoldenes Haar, und die Poesie ihres Geschlechts wird wieder erschaffen werden. Ein Tag wird kommen, an dem die Menschen rotgoldene Augen und siderische Stimmen haben, an dem ihre Hände begabt sein werden für die Liebe und die Poesie ihres Geschlechts wird wieder erschaffen sein. Und ihre Hände werden begabt sein für die Güte, sie werden nach den höchsten aller Güter mit ihren schuldlosen Händen greifen, denn sie sollen nicht ewig, denn es sollen die Menschen nicht ewig, sie werden nicht ewig warten müssen. Ein Tag wird kommen, an dem unsere Häuser fallen, die Autos werden zu Schrott geworden sein, von den Flugzeugen und von den Raketen werden wir befreit sein, den Verzicht leisten auf die Erfindung des Rads und der Kernspaltung, der frische Wind wird niedergekommen von den blauen Hügeln und unsere Brustweiten, wir werden tot sein und atmen. Es wird das ganze Leben sein. In den Wüsten wird das Wasser versiegen, wir werden wieder in die Wüste können und die Offenbarungen schauen. Die Savannen und die Gewässer in ihrer Reinheit werden uns einladen, die Diamanten werden im Gestein bleiben und uns allen leuchten, der Urwald wird uns aus dem Nachtwald unserer Gedanken übernehmen. Wir werden aufhören zu denken und zu leiden. Es wird die Erlösung sein. Sie sah keinen Ausweg mehr aus der befremdlichen Landschaft, die nur aus Weiden, aus Wind und aus Wasser war. Die Weiden zischelten immer mehr, sie lachten, sie schrien auf und stöhnten. Um nichts mehr zu hören, vergrub sie den Kopf in ihren Armen. Sie konnte nicht vor und nicht zurück, sie hatte nur die Wahl zwischen dem Wasser und der Übermacht der Weiden. Und kein Mensch außer ihr lebte, und sie hatte die Orientierung verloren. Es war, als wäre alles in Bewegung geraten. Wellen aus Weidengezweig, die Fluten nahmen ihren eigenen Lauf, eine nie gekannte Unruhe war in ihr, und sie legte sich schwer auf ihr Herz.
Nach diesen Textstellen aus der Molina von der Ingeborg Bachmann, die Zippo vorgelesen hat, würde ich euch jetzt von der Cassandra von der Christa Wolf ein paar Stellen vorlesen. Troja ist gefallen, der zehnjährige Krieg der Troer und Griechen ist beendet. Die überlebenden Sieger kehren mit ihrer Beute zurück nach Griechenland. Cassandra, Tochter des toten Troerkönigs Priamos, Priesterin, Seherin, ist ein Beutestück des Agamemnon, König von Mykene. Das ist die Ausgangssituation von diesem Buch. Die Erzählung von der Cassandra ist sozusagen ein Rückblick auf ihr Leben in dieser Situation, wo sie als Gefangene vom Agamemnon weiss, dass sie nur noch einige Stunden überleben wird. Der gleiche Himmel über Mykene wie über Troja, nur leer, emaischimmernd, unzugänglich, blank gefegt. Etwas in mir entspricht der Himmelslehre über dem feindlichen Land. Noch alles, was mir widerfahren ist, hat in mir seine Entsprechung gefunden. Es ist das Geheimnis, das mich umklammert und zusammenhält, mit keinem Menschen habe ich darüber reden können. Hier erst, am äußersten Rand meines Lebens, kann ich es bei mir selber benennen. Da von jedem etwas in mir ist, habe ich zu keinem ganz gehört, und noch ihren Hass auf mich habe ich verstanden. Einmal, früher, ja, das ist das Zauberwort, habe ich in Andeutungen und halben Sätzen mit Myrine darüber sprechen wollen. Nicht, um ihr Erleichterung zu verschaffen, die gab es nicht, sondern weil ich es ihr schuldig zu sein glaubte. Trojas Ende war abzusehen. Wir waren verloren. Aeneas mit seinen Leuten hatte sich abgesetzt. Myrine verachtete ihn, und ich versuchte ihr zu sagen, dass ich Aeneas, nein, nicht nur verstand, erkannte. Als sei ich er, als kauerte ich in ihm, speiste mit meinen Gedanken seine verräterischen Entschlüsse. Verräterisch, sagte Myrine, die zornig mit der Axt auf das kleine Gebüsch im Graben um die Zitadelle einschlug, mir nicht zuhörte, mich vielleicht gar nicht verstand, denn seit ich im Korb gefangen gesessen, spreche ich leise. Die Stimme ist es nicht, wie alle meinten, die hatte nicht gelitten. Es ist der Ton der Verkündigung ist dahin, glücklicherweise dahin. Myrine schrie. Seltsam, dass ich, selbst noch nicht alt, von beinahe jedem, den ich gekannt, in der Vergangenheitsform reden muss. Nicht von Aeneas, nein, Aeneas lebt. Aber muss ein Mann, der lebt, wenn alle Männer sterben, ein Feigling sein? War es mehr als Politik, dass er, anstatt die Letzten in den Tod zu führen, sich mit ihnen auf den Berg Ida in heimatliches Gelände zurückzog? Ein paar müssen doch übrig bleiben. Myrine bestritt es. Warum nicht zuallererst Aeneas und seine Leute? Warum nicht ich mit ihm? Die Frage stellte sich nicht. Er, der sie mir stellen wollte, hat sie zuletzt zurückgenommen. Wie ich leider unterdrücken musste, dass ich ihm jetzt erst hätte sagen können. Wofür ich, um es wenigstens zu denken, am Leben blieb. Am Leben bleibe die wenigen Stunden. Nicht nach dem Dolch verlange, den, wie ich weiß, Marpessa bei sich führt. Denn sie mir vorhin, als wir die Frau, die Königin, gesehen hatten, nur mit den Augen angeboten hat, den ich nur mit den Augen abgelehnt. Wer kennt mich besser als Marpessa? Niemand mehr. Die Sonne hat den Mittag überschritten. Was ich begreifen werde, bis es Abend wird, das geht mit mir zugrund. Geht es zugrund? Lebt der Gedanke einmal in der Welt, in einem anderen fort? In unserem wackeren Wagenlenker, dem wir lästig sind? Sie lacht, höre ich die Weiber sagen, die nicht wissen, dass ich ihre Sprache spreche. Schaudernd ziehen sie sich von mir zurück. Überall das Gleiche. Myrine, die mich lächeln sah, als ich von Aeneas sprach, schrie, unbelehrbar, das sei ich. Ich legte meine Hand in ihren Nacken, bis sie schwieg, und wir beide von der Mauer neben dem Skäischen Tor die Sonne ins Meer tauchen sahen. So standen wir zum letzten Mal beisammen. Wir wussten es. Die Frauen nähern sich wieder. Ungeniert schätten sie mich ab, spähen unter das Tuch, das ich mir über Kopf und Schultern gezogen habe. Sie streiten sich, ob ich schön sei. Die Älteren behaupten es, die Jüngeren leugnen es ab. Schön, ich, die Schreckliche, ich, die wollte, dass Troja untergeht. Das Gerücht, das Meere überwindet, wird mir auch in der Zeit vorauseilen. Panthos, der Grieche, wird recht behalten. Aber du lügst ja, meine Liebe, sagte er mir, wenn wir am Schrein des Apollon die vorgeschriebenen Handgriffe taten, die Zeremonie vorzubereiten. Du lügst, wenn du uns allen den Untergang prophezeist. Aus unserem Untergang holst du dir, indem du ihn verkündest, deine Dauer. Die brauchst du dringlicher als das bisschen Nestglück jetzt. Dein Name wird bleiben, und das weißt du auch. Zum zweiten Mal konnte ich ihm nicht ins Gesicht schlagen. Pantos war eifersüchtig und er war boshaft und scharfzüngig. Hatte er auch recht? Jedenfalls lehrte er mich das unerhörte Denken. Die Welt könnte nach unserem Untergange weitergehen. Ich zeigte ihm nicht, wie es mich erschütterte. Warum hatte ich nur die Vorstellung zugelassen, mit unserem Geschlecht lösche die Menschheit aus? Wusste ich denn nicht, wie immer die Sklavinnen des besiegten Stamms die Fruchtbarkeit der Sieger mehren mussten? War es Überheblichkeit der Königstochter, dass ich nicht anders konnte, als sie alle Troerinnen, die Troer sowieso, in unseres Hauses tot hineinzuziehen?
Scagliente imperatore, scannella mia d'argento, cavalla quattrocento, esci, esci sole. 150, tutta la notte canta, canta viola, lo master scola. Master, master, manna incenna presto, cascenna master tiesto, con l'anno, con spada, con l'uccella accompagnata. Esci, esci sole. Scagliente imperatore, scanniella mia d'argento, cavalla 400, esci, esci, sole. Sona, sona, sampugnella, catacatta la vannella rescarlato, se non sono trompa la canna. Sona, sona, sampugnella, catacatta la vannella rescarlato, se non sono trompa la canna. Esci, esci, sole. Scagliente imperatore, scagnella mia d'argento, cavallo 400, esci, esci, sole. Nu chiovere, caggia ira a muovere lo grano, rimasto Giuliano, masto Giuliano, manna mana lanza, caggia ira in Francia, da Francia a Lombardia, dove sta Madame Lucia. Nu chiovere, esci, esci, sole. Scagliente imperatore, scagnella mia d'argento, cavalla 400, esci, esci, sole.
Das alte Lied. Nicht die Untat, ihre Ankündigung macht die Menschen blass, auch wütend. Ich kenne es von mir selbst. Und dass wir lieber den bestrafen, der die Tat benennt, als den, der sie begeht. Da sind wir, wie in allem Übrigen, alle gleich. Der Unterschied liegt darin, ob man's weiß. Ich habe es schwer gelernt, weil ich, gewohnt, die Ausnahme zu sein, mich unter kein gemeinsames Dach mit allen zerren lassen wollte. Da schlug ich Pantos, als er am Abend jenes Tags, an dem er mich zur Priesterin geweiht, mir sagte: Dein Pech, kleine Cassandra, dass du deines Vaters Lieblingstochter bist. Geeigneter, das weißt du, wäre Polyxena. Sie hat sich vorbereitet, du verlässt dich auf deinen Rückhalt bei ihm. Und, wie es scheint, ich fand sein Lächeln unverschämt, als er das sagte, auch auf deine Träume. Dafür schlug ich ihm ins Gesicht. Sein Blick durchfuhr mich, doch er sagte nur: Und jetzt verlässt du dich darauf, dass ich zwar der erste Priester, aber doch bloß ein Grieche bin. Er traf die Wahrheit, doch nicht ganz und gar, denn weniger, als er sich vorstellen konnte, ließ ich mich von Berechnung leiten. Der Traum die Nacht zuvor kam ungerufen und er hat mich sehr verstört. Dass es Apollon war, der zu mir kam, das sah ich gleich, trotz der entfernten Ähnlichkeit mit Pantos, von der ich kaum hätte sagen können, worin sie bestand. Am ehesten im Ausdruck seiner Augen, die ich damals noch grausam, später bei Pantos, nie wieder sah ich Apoll, nur nüchtern nannte. Apollon im Strahlenglanz, wie Pantos ihn mich sehen lehrte. Der Sonnengott mit der Leier, blau, wenn auch grausam, die Augen bronzefarben, die Haut. Apollon, der Gott, der Seher. der wusste, was ich heiß begehrte. Die Sehergabe, die er mir durch eine eigentlich beiläufige, ich wagte nicht zu fühlen, enttäuschende Geste verlieh, nur um sich mir dann als Mann zu nähern, wobei er sich, ich glaubte, allein durch meinen grauenvollen Schrecken, in einen Wolf verwandelte, der von Mäusen umgeben war und der mir wütend in den Mund spuckte, als er mich nicht überwältigen konnte. So dass ich beim entsetzten Erwachen einen unsagbar widerwärtigen Geschmack auf der Zunge spürte und mitten in der Nacht aus dem Tempelbezirk, in dem zu schlafen ich zu jener Zeit verpflichtet war, in die Zitadelle, in den Palast, ins Zimmer, ins Bett der Mutter floh. Mir blieb der Augenblick kostbar, als Sorge um mich Hekabes Gesicht veränderte, aber sie hatte sich in der Gewalt. Ein Wolf, fragte sie kühl, warum ein Wolf, wie kommst du darauf? Und woher die Mäuse? Wer sagt dir das? Apollon Lykeios, die Stimme Parthenas der Arme, die Stimme Parthenas der Amme. Der Gott der Wölfe und der Mäuse, von dem sie dunkle Geschichten wusste, die sie mir zuraunte und die ich niemandem weitersagen durfte. Dass dieser zwiespältige Gott der gleiche sei wie unser unanfechtbarer Apoll im Tempel, das hätte ich nie gedacht. Nur Marpessa, Parthenas Tochter, mir gleichaltrig, wusste Bescheid und schwieg wie ich. Die Mutter bestand nicht darauf, dass ich Namen nannte, denn mehr noch als des Sonnengottes Wolfsgestalt beunruhigte sie meine Angst, mich mit ihm zu vereinigen. Wenn sich ein Gott zu ihr legen wollte, war das nicht ehrenvoll für eine Sterbliche? Das war es. Und dass der Gott, zu dessen Dienst ich mich bestimmte, mich ganz besitzen wollte, war es nicht natürlich? Doch. Also, was fehlte? Nie, niemals hätte ich diesen Traum der Hekabe erzählen sollen. Sie blieb dabei, mich auszuforschen. Hatte ich denn nicht im Jahr zuvor, kaum dass ich zum ersten Mal geblutet hatte, mit den anderen Mädchen im Tempelbezirk der Athene gesessen, sitzen müssen, dachte ich, wie damals und wie im Jahr zuvor zog meine Kopfhaut sich vor grauenvoller Scham zusammen. Und war nicht alles seinen vorbestimmten Gang gegangen? Die Zypresse, unter der ich saß, könnte ich noch bezeichnen, falls die Griechen sie nicht angezündet haben. Die Form der Wolken könnte ich beschreiben. Sie kamen vom Hellespont in lockerem Zug. Lockerem Zug. Es gibt diese sehr albernen Wörter. Ich kann mich mit ihnen nicht mehr aufhalten. Ich denke einfach an den Geruch von Oliven und Tamarisken. Die Augen schließen. Ich kann es nicht mehr, konnte es aber. Öffnete sie einen Spalt breit und nahm die Beine der Männer in mich auf. Dutzende von Männerbeinen in Sandalen. Man sollte nicht glauben, wie verschieden alle widerlich. An einem Tag kriegte ich fürs Leben genug von Männerbeinen. Keiner ahnte es. Ich spürte ihre Blicke im Gesicht, auf der Brust. Nicht einmal sah ich mich nach den anderen Mädchen um, die nicht nach mir. Wir hatten nichts miteinander zu tun. Die Männer hatten uns auszusuchen und zu entjungfern. Ich hörte lange, ehe ich einschlief, das Fingerschnipsen und, in wie viel verschiedenen Betonungen, das eine Wort: Komm. Um mich wurde es leer. Nach und nach waren die anderen Mädchen abgeholt worden. Die Töchter der Offiziere, Palastschreiber, Töpfer, Handwerker, Wagenlenker und Pächter. Die Lehre kannte ich von klein auf. Ich erfuhr zwei Arten von Scham. Die, gewählt zu werden, und die, sitzen zu bleiben. Ja, ich würde Priesterin werden, um jeden Preis. Mittags, als Aeneas kam, fiel mir auf, dass ich ihn seit langem schon in jeder Menge sah. Er kam stracks auf mich zu. Verzeih, sagte er, eher konnte ich nicht kommen. Als wären wir verabredet gewesen. Er hob mich auf. Nein, ich erhob mich, aber darüber stritten wir manchmal. Wir gingen in eine weit entfernte Ecke des Tempelbezirks und überschritten dabei, ohne es zu merken, die Grenze, hinter der die Sprache aufhört. Es ist ja nicht Hochmut, nicht nur Scheu, die auch natürlich, wenn ich den Frauen, als wir allmählich auch über unsere Gefühle sprachen, nie ein Wort über Aeneas sagte. Immer hielt ich mich zurück, niemals habe ich, was andere Frauen taten, mein Inneres nach außen gekehrt. Ich weiß, dass ich so die Schranke zwischen uns nie ganz einriss. Der unausgesprochene Name des Aeneas stand zwischen mir und den Frauen, die, je länger der Krieg dauerte, von ihren verwilderten Männern genauso viel Angst hatten wie vor dem Feind. Die zweifeln konnten, auf wessen Seite ich wirklich war, wenn ich ihnen keine Einzelheiten lieferte, zum Beispiel über jenen Nachmittag an der Grenze des Tempelbezirks, da wir beide, Aeneas und ich, wussten, was von uns erwartet wurde. Beide durch Hekabe, die Mutter. Da wir uns beide nicht imstande sahen, den Erwartungen zu entsprechen. Da jeder die Schuld für unser Versagen bei sich suchte. Die Amme und die Mutter und Herophile, die Priesterin, hatten mir die Pflichten des Beilagers eingeschärft. Aber sie rechneten nicht damit, dass die Liebe, wenn sie plötzlich dazwischen trat, den Pflichten des Beilagers im Wege sein kann, so dass ich mir nicht zu helfen wusste und in Tränen ausbrach über seine Unsicherheit, die doch nur durch meine Ungeschicklichkeit verschuldet sein konnte.
Pozza sciara così bella come a te. Ma nulla possa sciare così bella come a te. Ma nulla possa sciare così bella come a te. Sto ad un'occhiata e no per al trono e tutto lui giorno sto ad un'occhiata e no per al trono ecco Dio mo leva ananzo su scuro e quando si bella ecco Dio mo sarà così bella come a te
ma nulla posso lasciare così bella come a te
ma nulla posso lasciare così bella come a te.
Wer lebt, wird sehen. Mir kommt der Gedanke, insgeheim verfolge ich die Geschichte meiner Angst. Oder richtiger, die Geschichte ihrer Entzügelung, noch genauer, ihrer Befreiung. Ja, tatsächlich, auch Angst kann befreit werden. Und dabei zeigt sich, sie gehört mit allem und allen Unterdrückten zusammen. Die Tochter des Königs hat keine Angst, denn Angst ist Schwäche und gegen Schwäche hilft ein eisernes Training. Die Wahnsinnige hat Angst, sie ist wahnsinnig vor Angst. Die Gefangene soll Angst haben. Die Freie lernt es, ihre unwichtigen Ängste abzutun und die eine große wichtige Angst nicht zu fürchten, weil sie nicht mehr zu stolz ist, sie mit anderen zu teilen. Formeln, nun ja. Sie haben wohl recht, wenn Sie sagen, je näher dem Tod, desto leuchtender und näher die Bilder der Kindheit, Jugend. Eine Ewigkeit habe ich sie mir nicht mehr vor Augen geführt. Wie schwer, fast unmöglich es doch war, das zweite Schiff als das zu sehen, was es nach Ekabes Ausruf wirklich war. Eine Angstpartie. Fähnchen, Winken, Jubel, blinkendes Wasser, blitzende Ruder. Bei der Ausfahrt des zweiten Schiffes. Anstachelnde Losungen wurden den Männern zugerufen, die an Bord des Schiffes standen. Die Königsschwester oder den Tod, riefen die zurückblieben. Neben mir stand Aeneas und rief zu seinem Vater hinauf, Hesione oder den Tod. Ich erschrak und wusste, dass ich nicht erschrecken durfte. Aeneas handelte im Sinn des Königshauses, dem ich angehörte, wenn er um einer fremden Frau willen, die zufällig des Königs Schwester war, seinem Vater den Tod wünschte. Ich unterdrückte mein Grauen und zwang mich, Aeneas zu bewundern. Damals begannen meine zwiespältigen Gefühle, auch die des Aeneas. Er hat es mir später gesagt. Hat mir gesagt, dass die fremde Frau ihm, je länger das Unternehmen zu ihrer Rückeroberung dauerte, umso gleichgültiger, ja geradezu verhasst wurde, während die Sorge um seinen Vater sich in ihm ausbreitete. Das konnte ich nicht wissen. Damals war es, ja, damals muss es gewesen sein, dass diese Träume begannen, in denen Aeneas mir erschien, in denen ich Lust empfand, wenn er mich bedrohte. Träume, die mich quälten und in einen Zustand untilgbarer Schuld trieben, in eine verzweifelte Selbstfremdheit. Oh ja, ich könnte wohl Auskunft darüber geben, wie Abhängigkeit und Angst entstehen. Doch fragt mich keiner mehr.
No!
Priamos, der König, hatte drei Mittel gegen eine Tochter, die ihm nicht gehorchte. Er konnte sie für wahnsinnig erklären, er konnte sie einsperren, er konnte sie zu einer ungewollten Heirat zwingen. Dies Mittel allerdings war unerhört. Nie war in Troja eine Tochter eines freien Mannes zur Ehe gezwungen worden. Dies war das Letzte. Als der Vater nach Eurypylos und seinem Heer von Mysern schickte, obwohl bekannt war, der wollte mich als Frau, als Lohn zur Frau, da konnte jeder wissen, Troja war verloren. Nun war in mich, in Hekabe die Königin, in die unglückliche Polyxena, in alle Schwestern, ja, in alle Frauen Trojas, der Zwiespalt gelegt, dass sie Troja hassen mussten, dessen Sieg sie wünschten. Nach einer langen, öden Zeit ohne Träume hatte ich nachts endlich wieder einen Traum. Er gehörte zu jenen Träumen, die ich gleich für bedeutsam hielt, nicht ohne weiteres Verstand, doch nicht vergaß. Ich ging allein durch eine Stadt, die ich nicht kannte. Troja war es nicht, doch Troja war die einzige Stadt, die ich vorher je gesehen. Meine Traumstadt war größer, weitläufiger. Ich wusste, es war Nacht, doch Mond und Sonne standen gleichzeitig am Himmel und stritten um die Vorherrschaft. Ich war, von wem, das wurde nicht gesagt, zur Schiedsrichterin bestellt. Welches von den beiden Himmelsgestirnen heller strahlen könne. Etwas an diesem Wettkampf war verkehrt, doch was, das fand ich nicht heraus, wie ich mich auch anstrengen mochte. Bis ich mutlos und beklommen sagte, es wisse und sehe doch ein jeder, die Sonne sei es, die am hellsten strahle. Phoebus Apollon, rief triumphierend eine Stimme, und zugleich fuhr zu meinem Schrecken Selene, die liebe Mondfrau, klagend zum Horizont hinab. Dies war ein Urteil über mich, doch wie konnte ich schuldig sein, da ich nur ausgesprochen hatte, was der Fall war. Mit dieser Frage bin ich aufgewacht. Beiläufig und mit falschem Lachen erzählte ich Marpessa meinen Traum. Sie schwieg dazu. Wie viele Tage war mir ihr Gesicht schon abgewandt. Dann kam sie, ließ mich ihre Augen sehen, die, so schien's mir, dunkler, tiefer geworden waren, und sagte: Das Wichtigste an deinem Traum, Cassandra, war dein Bemühen, auf eine ganz und gar verkehrte Frage doch eine Antwort zu suchen. Daran sollst du dich, wenn es dazu kommt, erinnern. Wer sagt das? Wem hast du meinen Traum erzählt? Arisbe, erwiderte Marpessa, als sei das selbstverständlich, und ich schwieg. Hatte ich insgeheim gehofft, ihr, Arisbe, werde mein Traum vorgelegt? War sie also für meine Träume zuständig? Ich wusste, dass in diesen Fragen schon die Antwort lag, und fühlte eine Regung in mir nach so langer Starre, die ersten Monate des Kriegs verursacht hatten. Schon wieder war Vorfrühling, lange hatten uns die Griechen nicht mehr angegriffen, ich verließ die Festung, saß auf einem Hügel über dem Fluss Kamander. Was hieß denn das? Die Sonne strahlte heller als der Mond. War denn der Mond zum Hellerstrahlen überhaupt bestimmt? Wer gab mir solche Fragen ein? So war ich, wenn ich Arisbe recht verstand, berechtigt, ja vielleicht verpflichtet, sie zurückzuweisen. Ein Ring, der äußerste, der mich umgeschossen hatte, zersprang, fiel von mir ab. Viele blieben. Ein Atemholen war es, ein Lockern der Gelenke, ein Aufblühen des Fleisches.